Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Kennen Sie das? Ihnen rutschen unbedacht Worte heraus, die Ihr Gegenüber verletzen. Und noch bevor die Worte verhallt sind, ist Ihnen klar, das hätte ich besser nicht gesagt. Doch Sie können Ihre Worte nicht ungeschehen machen. Sie sind ausgesprochen. Sie sind bei Ihrem Mitmenschen angekommen. Und Ihre Worte wirken in Ihrem Gesprächspartner. Er oder sie ist verletzt. So kann es manchmal gehen. Zumindest mir passiert das hin und wieder. Von der Macht der Worte wird diesmal die Rede sein in unserer Sendung. Schön, dass Sie zuhören und ein herzliches Willkommen. Im Buch der Sprüche beschäftigen wir uns gleich mit dem Kapitel 18. Und dort erfahren wir wertvolle Weisheiten Gottes zu unserem Reden und zu unseren Beziehungen. Salomo, der Schreiber des Sprüchebuches, will uns helfen. Und zwar mit ganz praktischen Weisheiten, damit unser Reden und unsere Beziehungen besser gelingen. Ich lasse mir gerne von Gott in diesem Bereich helfen. Und ich hoffe, Ihnen geht es ähnlich. Salomo, der zweite große König Israels, hat nach meinem Verständnis Teile des Sprüchebuches zusammengestellt, aber auch Teile davon selbst verfasst. Er beschreibt darin die Geschichte eines jungen Menschen, der dabei ist, seine Eltern zu verlassen und damit beginnt, sein Leben selbstständig zu gestalten. Und damit ihm das gelingt und der Herangewachsene nicht scheitert, geben seine Eltern oder ein anderer älterer Ratgeber ihm die Weisheiten des Sprüchebuches mit auf den Weg. Und der junge Mensch kommt gut voran in dieser Schule der Weisheit, wie ich es gern nenne. Ich hoffe, Sie können mit ihm Schritt halten und nehmen sich die Weisheiten und Wahrheiten Gottes zu Herzen, denen wir im Buch der Sprüche begegnen. Wir beginnen nun das nächste Kapitel, nämlich das Kapitel 18. Los geht es mit Vers 1. Dort schreibt Salomo: Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet, und gegen alles, was gut ist, geht er an. Hier geht es Salomo darum, dass sich ein Mensch von anderen fernhält, sich absondert, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht gut ist. Die eine große Trennlinie, die es innerhalb der Menschheit gibt, ist die Unterscheidung zwischen den Menschen, die an Jesus Christus glauben, und denen, die nicht an Jesus glauben. Und diese eine Unterscheidung ist es, die Gott macht. Gott unterscheidet nicht, so wie Menschen es oft tun, nach der Hautfarbe. Ob jemand dunkelhäutig ist oder hell, eher gelbhäutig oder bräunlich, das macht für Gott keinen Unterschied. In dieser Hinsicht ist Gott völlig farbenblind. In der Bibel finden wir jedoch eine Unterscheidung zwischen den Menschen, die an Jesus glauben und dadurch mit Gott versöhnt sind, und denen, die nicht an Jesus glauben und damit weiterhin von Gott getrennt bleiben. Denn in der Trennung von Gott werden alle Menschen von Natur aus geboren. Und nur der Glaube an Jesus hebt diese Trennung auf und versöhnt uns mit Gott. Der christliche Gemeindegründer Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Christen in der Hafenstadt Korinth: Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Gott teilt uns hier sehr deutlich mit, dass Menschen, die an Jesus glauben, sich von dem trennen und fernhalten sollen, was unrein ist. Im konkreten Fall geht es Gott hier um die Verehrung falscher Götter und das Übertreten seiner Gebote. Davon sollen sich Christen eindeutig fernhalten. Petrus fasst es kurz und knapp zusammen. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Diese Trennung ist notwendig und von Gott gewollt. Doch manche Christen gehen darüber hinaus. Sie bilden Gruppen und Grüppchen und sondern sich damit auf eine falsche Art von anderen ab. Sie richten ihre eigenen kleinen Gebote auf, die es in der Bibel gar nicht gibt. Und sie befolgen ihre eigenen Gebote und meinen, sie müssten sich von anderen Christen fernhalten. Dabei sind sie der festen Überzeugung, in Gottes Augen etwas ganz Besonderes zu sein. Sie halten sich für die wirklich wahren Gläubigen, die über allen anderen stehen. was üblicherweise nicht der Fall ist. Im Gegenteil, in ihrem Leben zeigen sich meist viele Anzeichen der alten menschlichen Natur. Das ist eine Art der Abgrenzung, die Gott nicht gutheißt. Es gibt eine weitere Gruppe von Menschen, die sich bevorzugt von anderen Menschen fernhalten. Von ihnen ist hier in diesem Sprichwort in Vers 1 die Rede. Das sind diejenigen, die andere Menschen meiden, weil sie vor allem an sich selbst denken. Sie suchen vorzugsweise nach dem, was ihnen selbst Lust verschafft. Alles andere interessiert sie nicht. Dass dieser Lebensentwurf unweise ist, wollen sie nicht hören. Judas bezeichnet sie in seinem Brief als Abtrünnige oder Spötter und sagt über sie: Denn die Apostel sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Solche Leute halten sicheren Abstand zu jedem, der ihr egoistisches Dasein anmahnt, und sie werden unerträglich ichbezogen. So trennen sie sich selbst von der Wahrheit und verursachen viel Kummer in dieser Welt. Sie wehren sich gegen alle bessere Einsicht. Das nennt Salomo im nächsten Vers töricht bzw. dumm. Der Vers 2 lautet: Ein Tor hat nicht gefallen an Einsicht, sondern will kundtun, was in seinem Herzen steckt. Die Bibelübersetzung Hoffnung für alle gibt diesen Vers folgendermaßen wieder: Ein Dummkopf bemüht sich erst gar nicht, etwas zu begreifen. Er will nur jedem zeigen, wie klug er ist. Solche Menschen sind beratungsresistent. Das heißt, sie haben gar kein Interesse, etwas dazuzulernen. Sie meinen allen Ernstes, sie wüssten schon alles, und zwar auf jedem Gebiet des Lebens. Und von Gott wollen sie sich schon gar nichts sagen lassen. Salomo macht keinen Hehl daraus, was sich hinter einer solchen Haltung verbirgt, nämlich Dummheit. Ein Professor schickte mir einmal eine ganze Sammlung moderner Sprichwörter zu. Manche davon formulieren zeitgemäß, was die Weisheitssprüche aus dem Buch der Sprüche aussagen. Hier ist ein aktuelles Sprichwort, das die Weisheit aus Vers 2 sicherlich gut wiedergibt. Wenn ich aufhöre zu denken, bevor ich den Mund aufmache, nützt es auch nichts, mir danach Gedanken darüber zu machen, was ich zuvor gesagt habe. Tja, das ist sicherlich wahr. Weiter bei Salomo im Sprüchebuch Kapitel 18, Vers 3. Woher ein Frevler kommt, kommt auch Verachtung. Und wo Schande ist, da ist Hohn. Dazu ein weiteres modernes Sprichwort. Manche Menschen lösen Freude aus, und zwar immer, wenn sie kommen, andere immer, wenn sie gehen. Ich denke, das ist ein gutes Sprichwort und es trifft auf die Menschen zu, von denen hier in Vers 3 die Rede ist. Wer ohne Gott lebt und nicht auf ihn hört, der bringt auch viel Unheil in seine Umgebung. Sehen wir uns Salomos nächsten Vers an, das ist Vers 4. Die Worte in eines Mannes Munde sind wie tiefes Wasser, und die Quelle der Weisheit ist ein sprudelnder Bach. Die Elberfelder Bibel übersetzt hier wörtlich: Tiefes Wasser sind die Worte aus dem Mund eines Mannes, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Lässt sich ein Mensch auf Gott ein und ist er bereit, Gottes Weisheit für sich selbst anzunehmen, werden auch seine eigenen Worte eine tiefe Quelle sein, die seine Mitmenschen belebt. Sein Reden wird zu einem sprudelnden Bach, der das Umland bewässert und Leben hervorbringt. Die Worte eines Menschen, der selbst von Gott gelernt hat, weise zu leben, sie werden für andere zur Quelle der Weisheit. Denn er gibt gerne weiter, was er bei Gott gelernt hat. Solche weisen Menschen braucht unsere Welt. Menschen, die selbst Gottes Schule der Weisheit durchlaufen haben. Denn sie handeln so, wie Salomo in Vers 5 schreibt. Es ist nicht gut, den Schuldigen vorzuziehen, dass man des Gerechten Sache beuge im Gericht. Auch hierzu gibt es ein passendes modernes Sprichwort. Es lautet: Recht haben und Recht bekommen ist nicht dasselbe. So empörend diese Feststellung ist, leider trifft sie zuweilen zu. was eigentlich selbstverständlich sein sollte in einem Rechtsstaat, dass jeder Person ihr Recht auch vor Gericht zugesprochen wird, kann in der Praxis scheitern. Da ist zum Beispiel ein Kranker, dem seine Versicherung die vertraglich zugesicherte Zahlung verweigert. Er hat unter Umständen gar nicht die Energie, sich auf einen langwierigen und kostspieligen Rechtsstreit einzulassen. Und die finanziellen Möglichkeiten für einen guten Anwalt fehlen ihm auch. In Gottes Augen ist so etwas Unrecht. Und an einer solchen Praxis sollen wir uns nicht beteiligen. Noch schwerwiegender ist die Situation in einer Gesellschaft, die gar keine rechtsstaatliche Ordnung besitzt. Dort sind nicht alle Menschen vor einem Gericht gleichgestellt. Das ist Gott zuwider. Und gut, wenn es Christen gibt, die sich an dieser Stelle politisch einsetzen. Im vorhergehenden Vers 4 sprach Salomo von der lebensfördernden Wirkung, die die Worte eines Menschen haben, der selbst auf Gottes Weisheit hört und sein Leben danach ausrichtet. Im Gegensatz dazu beschreibt Salomo in den folgenden Versen 6 bis 8 das genaue Gegenteil. Die Lippen des Toren bringen Zank, und sein Mund ruft nach Schlägen. Der Mund des Toren bringt ihn ins Verderben, und seine Lippen bringen ihn zu Fall. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und gehen einem glatt ein. Die Worte eines Verleumders, sein Geschwätz, ist wie ein Leckerbissen, der so köstlich schmeckt. Flugs sind die Menschen nur allzu gern bereit, das Geschwätz über andere, den neuesten Klatsch und Tratsch, begierig in sich aufzunehmen, eben wie köstliche Leckerbissen. Und diese Unwahrheiten oder Halbwahrheiten setzen sich in unserer Seele fest. Loses Geschwätz zu verbreiten, ist ein Kennzeichen der Toren, der Narren, der Dummköpfe. Dieses Geschwätz schadet uns. Es verleumdet Menschen und es zerstört Beziehungen. Ebenso töricht ist es, diesem Geschwätz Gehör zu schenken. Ich stelle bei mir selbst fest, dass das ganz schön schwer ist, sich von Tratsch und Klatsch zu distanzieren. Es scheint einfach zu verlockend, das Neueste aus der Gerüchteküche zu hören und sich einzubilden, damit einen Wissensvorsprung zu haben und bestens informiert zu sein. Aber machen wir uns nichts vor. Damit schaden wir anderen und uns selbst auch. Jedes Mal, wenn wir uns am Geschwätz beteiligen, und sei es nur, dass wir begierig zuhören, zeigt es sich, wie töricht und dumm wir noch in unserem Herzen sind. Salomos Wortwahl ist herrlich bildhaft. Von den Lippen des Toren kommen nur Worte, die Ärger, Zank und Streit bringen. Das Reden eines solchen Menschen ist so boshaft und zerstörerisch, dass sein Mund geradezu danach schreit, Prügel zu beziehen. So drückt Salomo es aus, nicht ich. Letzten Endes wird sein loses Mundwerk ihn zu Fall bringen, den Narren, der nicht bereit ist, auf Gott zu hören. Wo er auch hinkommt, lösen seine Worte Streit aus. Ständig beschwert er sich über alles Mögliche und an allem und jedem hat er etwas auszusetzen. Auch hier findet sich ein zeitgemäßer Spruch, der sehr gut passt. Er lautet, die meisten Leute wissen, wie man sich über etwas beschwert, aber nur wenige sind fähig, ein aufrichtiges Lob auszusprechen. Die Biene wird kaum dafür gelobt, dass sie Honig produziert, doch sofort wird sie beschimpft, wenn sie sticht. Wir gehen weiter zu Vers 10. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Der Name des Herrn, so heißt es in den meisten deutschen Bibelübersetzungen, mit Herr, oft in Großbuchstaben geschrieben, wird der Name Gottes wiedergegeben, mit dem sich Gott dem Mose vorgestellt hat am brennenden Dornbusch. Und dieser Name ist Jahwe, was wohl bedeutet, ich bin der, der ich bin, oder ich bin da. Jahwe ist der Gott, der das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Und der Name Jahwe steckt auch in dem Namen Jesus, der auf Hebräisch Jeschua heißt. Und das bedeutet so viel wie Jahwe rettet. Denn dazu wurde Jesus Mensch, um sein Volk zu retten von ihren Sünden. Gott ist ein starker Turm, so heißt es in Vers 10 unseres Bibeltextes wörtlich. Dorthin können sie laufen und sind dann völlig sicher. Dieser Vers ist auch für Kinder eine großartige Hilfe, denn dieses Bild können sie sofort begreifen. In einem Turm mit seinen dicken Mauern bin ich absolut sicher. Und solch ein Turm ist Gott. Ich habe diesen Vers unserer Tochter immer wieder einmal gesagt, und das hat ihr richtig gut getan. Bei Gott sind wir in Sicherheit. Was für ein schönes Bild malt uns Salomo hier vor Augen. Gott ist unsere Sicherheit in einem Leben voller Unwägbarkeiten. Doch immer wieder meinen Menschen, diese Sicherheit anderswo zu finden. Hören Sie Salomo, was er in den Versen 11 und 12 dazu schreibt. Des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn eine hohe Mauer. Wenn einer zugrunde gehen soll, wird sein Herz zuvor stolz, und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Sprach Salomo gerade in Vers 10 davon, dass Gott selbst der starke Turm ist, bei dem wir in Sicherheit sind, so kommt er nun darauf zu sprechen, dass Reiche fälschlicherweise annehmen, sie fänden Sicherheit in ihrem Reichtum, in ihrem Besitz. Doch das ist nur eine Einbildung, es ist nicht wahr. Aller Stolz auf ihren Reichtum wiegt die Vermögenden in einer trügerischen Sicherheit. Das müssen sie erkennen, das meint Salomo hier mit demütig sein. Diese Weisheit greift Paulus, der Missionar und Gemeindegründer, in seinem ersten Brief an seinen geliebten Mitstreiter Timotheus auf. Er schreibt, ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. Wenn sie an guten Taten reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben gewinnen. Salomo fährt in unserem Bibeltext fort mit Vers 13. Wer antwortet, ehe er hört, dem ist's Torheit und Schande. Wie oft bilden sich Menschen voreilig eine Meinung über einen anderen? Zu einem gelingenden Miteinander gehört unbedingt die Fähigkeit, gut und aufmerksam zuzuhören. Diese Kunst beherrschen nach meiner Erfahrung aber nur wenige, leider. Dabei ist es unverzichtbar für unsere Beziehungen, dass wir einander verstehen. Und das können wir nur, wenn wir wissen, was im Leben unseres Gegenübers gerade vor sich geht, worunter sie oder er vielleicht zurzeit zu leiden hat. Das erfahren wir aber nur, wenn wir bereit sind, zuzuhören. Wie oft sind Menschen mit vorschnellen Lösungen oder wohlmeinenden Ratschlägen zur Hand, haben aber noch gar nicht wirklich hingehört. Jemand hat einmal gesagt, Ratschläge können auch Schläge sein. Salomo macht uns darauf aufmerksam. Höre zunächst einmal gut zu. Frage nach, ob du etwas richtig verstanden hast. Das wird dem Gegenüber gut tun. Wer nicht zuhören kann und gleich darauf losredet, der ist nach Salomos Worten ein Tor, ein dummer Mensch. Der Weise dagegen lernt zuzuhören. Vers 14. Wer ein mutiges Herz hat, weiß sich auch im Leiden zu halten. Wenn aber der Mut da niederliegt, wer kann's tragen? In der Elberfelder Bibel wird der Vers 14 so übersetzt. Eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet den auf? Sie können sich ein Bein brechen, der Knochen heilt in der Regel wieder und sie sind wieder gesund. Doch wenn ihr Lebensmut gebrochen ist, dann ist in ihnen etwas viel Grundlegenderes zerbrochen. Und Salomo weiß sehr wohl, wie schwer es dann für einen Menschen wird, wenn alle Zuversicht dahin ist. Dann brauchen wir Hilfe, weil wir uns dann selbst nicht mehr tragen können. Wohl dem, der eine Familie und Freunde hat, die einem dann zur Seite stehen. Und wohl dem, der seine Zuflucht und Stärke dann nicht bei sich selbst suchen muss, sondern in Gott findet. Salomos Vater, der König David, schrieb dazu in Psalm 34, »Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.« Gott ist in der Lage, ihnen wieder neuen Mut zum Leben zu schenken und sie auch wieder mit Freude zu erfüllen. Im gleichen Psalm spricht auch David davon: Die auf Gott sehen, werden strahlend vor Freude. Ich saß einmal im Arbeitszimmer eines Pastors. Dort fiel mir der Spruch an der Wand auf: Freude ist die Fahne, die im Herzen weht, wenn der Meister dort regiert. Das gefällt mir. Gott ist in der Lage, auch den Verzweifelten und Mutlosen neue Hoffnung und damit auch eine neue Freude zu schenken. Das geschieht nicht automatisch und sicher nicht immer über Nacht. Doch Gott kann das, was kein Mensch kann. Gott ist gut und gerne hilft er denen, die sich aufrichtig an ihn wenden. Gott liebt sie. Und durch den Glauben an Jesus will er ihnen eine ewige Zukunft schenken in seinem Reich. Wenn ihnen das neu bewusst wird, dann kann sich auch bei ihnen wieder neue Hoffnung und neue Freude einstellen. Salomo hat in diesem Kapitel 18 seines Sprüchebuches schon einiges zu unserem Reden gesagt. In Vers 21 spitzt er das nun noch einmal zu und fasst seine Aussagen damit zusammen. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Unsere Worte, unser Reden, es hat eine gewaltige Macht. Denken Sie bitte darüber nach. Unsere Worte können hilfreich sein, aufbauend, heilsam. Dann verhelfen sie unseren Mitmenschen zum Leben. Das ist der weise Gebrauch unserer Sprachfähigkeit. Doch auch das Gegenteil ist möglich. Unsere Worte können andere entmutigen, verletzen, erniedrigen, entwerten. Dann bringen sie unserem Gegenüber nichts Gutes, sondern sie zerstören etwas im Leben des anderen. Und wie oft geschieht das? Mir jedenfalls kann das passieren, dass mein Reden unbedacht und unweise etwas in einem anderen zerstört. Vielleicht geht es Ihnen manchmal ähnlich. Deshalb ist Salomos Warnung so deutlich: Leben oder Tod. Was sollen meine Worte bei meinen Mitmenschen bewirken? Wie gut, dass Gott uns Vergebung aller Schuld anbietet. Und wie gut, wenn ich auch meinen Mitmenschen gegenüber eingestehe, dass ich mit meinen Worten an ihnen schuldig wurde. Vielleicht vergeben sie mir auch, wenn ich sie darum bitte. Liebe Hörer, Sie merken vermutlich, wie praktisch Salomos Buch der Sprüche ist. Nach dieser ernsten Warnung, sich darüber klar zu werden, wie viel Macht unsere Worte haben, spricht Salomo vom Geschenk der Ehe, der verbindlichen Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Und ich meine, das ist kein Zufall. Hören Sie Vers 22. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Wer einen Ehepartner gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Ja, ich bin der Überzeugung, dass Salomo das eben nicht nur im Hinblick auf die Ehefrau sagt, denn ebenso gilt für eine Frau: Hat sie einen Ehemann gefunden, dann hat auch sie etwas Gutes gefunden. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung, sondern sie ist eine Idee Gottes, eine gute Idee offensichtlich. Der Ehepartner ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles, etwas Gutes, so sagt Salomo hier. Doch wie schnell geschieht es auch in dieser engsten Beziehung zwischen zwei Menschen, dass ihre Worte zu Waffen werden? Und anstatt sich gegenseitig zu ermutigen und zu bestärken, können Ehepartner sich auch dazu verleiten lassen, ihr Reden törichterweise gegeneinander einzusetzen. Salomo ruft uns hier in Erinnerung: Dein Ehepartner ist etwas Gutes. Er oder sie ist so ein großes Geschenk von Gott. Und gerade bei unserem Ehepartner ist es so wichtig, sie oder ihn mit unserem Reden zu ermutigen, aufzubauen und wertzuschätzen. Doch nicht nur die Ehe schenkt uns einen Menschen, der das Leben mit uns teilt. Daneben gibt es auch das Geschenk einer echten Freundschaft. Und davon spricht Salomo zum Abschluss dieses Kapitels. Vers 24 lautet: Es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben. Und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder. Wörtlich heißt es in Vers 24: Ein Mann von vielen Gefährten wird an ihnen zugrunde gehen, aber mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder. Wer zu viele Freunde hat, der hat vielleicht keinen, auf den wirklich Verlass ist. Viele sogenannte Kumpel sind noch keine Freunde. Doch ein wirklicher Freund steht zu ihnen. Eine beste Freundin oder ein guter Freund kann sogar noch zuverlässiger sein als leibliche Geschwister. Salomo weist uns erneut auf den hohen Stellenwert tragender Beziehungen hin. Es gehört zur Weisheit Gottes. Beziehungen sind für unser Leben grundlegend wichtig, wenn wir wollen, dass unser Leben gelingt. Unser Reden bewirkt etwas in unseren Mitmenschen. Lassen wir uns von Gott und seiner Weisheit prägen, werden wir hilfreiche, lebensfördernde Worte weitergeben können. Beharren wir darauf, uns von Gott nichts sagen zu lassen, werden auch unsere Worte wohl viel zu oft etwas in unseren Mitmenschen zerstören. Und das wirkt sich auf unsere Beziehungen aus. Soll unser Leben gelingen, brauchen wir auch tragende Beziehungen. Und die leben davon, dass unser Reden wohltuend ist, dass unsere Worte aufbauen und zum Leben helfen. Ich für meinen Teil will mir gerne dabei von Gott helfen lassen, damit mein Reden meinen Mitmenschen hilft. Sehr froh bin ich, dass Gott, dessen Weisheit uns in Salomos Buch der Sprüche begegnet, auch gerne bereit ist, mir zu vergeben, wo ich mit meinen Worten an anderen schuldig werde. Und dann darf ich mich weiter mit Gottes Hilfe darin üben, weisere Worte zu finden. Und wenn nötig, kann ich auch meinem Mitmenschen gegenüber eingestehen, dass ich ihn durch meine Worte verletzt habe. Und ich kann ihm sagen, wie leid mir das tut. So Gott will, wird das meinen Beziehungen gut tun. Die Weisheiten im Buch der Sprüche sind wirklich kostbar. Gott segne sie, ihr Reden und ihre Beziehungen.